machen. Schönen guten Morgen und einen guten Start. Rein geht's in diesen Donnerstag und es ist Zeit für unseren OB-Talk. Denn einmal im Monat sprechen wir ja mit Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert über die wichtigsten Themen in der Stadt. So auch heute, allerdings ein bisschen besonderer, unser Showprakti Thomas Drechsel ist nämlich an unserer Seite. Aus GZSZ in ein politisches Talkformat. Hättest du dir das mal vorstellen können, Tommy?
Nicht wirklich, weil ich politisch ehrlich gesagt nicht so bewandert bin, aber ich kenne mich in Potsdam ein bisschen aus. Von daher freut es mich wirklich, heute mal dabei zu sein.
Ja, und einer, der nicht fehlen darf, ist natürlich auch der OB selber, Mike Schubert, ebenfalls bei uns. Schönen guten Morgen, Herr Schubert.
Wunderschönen guten Morgen. Ich lausche ja dem dynamischen Duo heute schon den ganzen Morgen wieder. Ist ganz spannend.
Ja, spannend. Das kann ich zurückgeben.
Gute Kritik.
Wie Sie das von uns kennen, haben wir natürlich ein schönes Potpourri wieder an vielen Themen aus der Stadt mitgebracht. Und wir starten mal mit einem Thema, das, glaube ich, Ihnen als Sportfan auch gefallen wird.
Ja, genau. Mit den Olympischen Spielen. Haben Sie denn mitgefiebert? Und vor allen Dingen, mit wem haben Sie denn, mit den Potsdamern, am meisten mitgefiebert?
Ja, am meisten gab es nicht, aber ich war sozusagen traurig mit denen, die nicht so abrufen konnten oder wo die Wettkämpfe einfach nicht so waren, wie sie es gedacht haben. Und ich habe mich für die wahnsinnig gefreut, wo dann einfach an dem Tag alles gepasst hat. Ich hätte es beispielsweise einem Sebastian Brendel nochmal gewünscht, einfach auf dem großen alten Kanuten auf seine letzten Olympischen Spiele. Ich habe mich wahnsinnig für Laura Lindemann gefreut, die seit Jahren einfach mal, wie sagt man, so dran war und jetzt endlich auch zu Recht ihre olympische Medaille geholt hat. Die Spiele waren was Besonderes und ich glaube, wir können als Potsdamer verdammt stolz sein auf diese Sportstadt, weil wenn man mal so einen Vergleich macht und einfach nur mal in die große kreisfreie Stadt nebenan nach Berlin guckt, dann kann sich das, was hier im Spitzensport gemacht wird, und das kommt ja aus einer Breite heraus, wirklich sehen lassen.
Das stimmt. Ich saß auch am Dienstag letzter Woche mit einigen Olympioniken zusammen, mit Christine Pudenz zum Beispiel, mit dem Herrn Prüfer oder Herrn Dog. Und die sagten ja auch, es ist gar nicht schlimm, dass man nicht unbedingt eine Medaille gewonnen hat, weil die Teilnahme an der Olympiade, darum geht es halt einfach. Und alle streichen immer so über den Rücken und sagen, nicht so gut gelaufen. Das stimmt gar nicht, weil die hatten Lust drauf gehabt und die sind dran, waren dort und das hat denen einfach alles gegeben.
Ich glaube, gerade bei den beiden Diskuswerfern, ich habe die männliche Konkurrenz gesehen, also zumindest den Vormittag, da war ja relativ wenig vom Sportkameradenprüfer zu sehen, der hat einmal geworfen, dann war er wieder weg.
Ja.
Aber wir haben noch kurz geschrieben und auch, ich hätte Christi Pudenz einfach auch gewünscht, nochmal so einen rauszuhauen wie bei der letzten Olympiade, aber das kann eben auch keiner mehr nehmen und zweimal bei Olympischen Spielen in einem Finale dabei zu sein und dann in Paris im Stade de France bei einer Riesenstimmung, also die Franzosen haben echt ein Feuerwerk abgebrannt bei den Olympischen Spielen. Das ist schon was Besonderes und nehmen die beiden auch, glaube ich, für die nächsten Wochen und Monate mit und so soll es ja auch sein.
Ein Thema, das seit die Spiele so ein bisschen vorbei sind, auch aufflammt, ist ja diese Diskussion rund die Entlohnung der Sportler. Ne? Also für eine Olympia-Goldmedaille gibt es gerade mal 20.000 Euro. Das ist, finde ich, wenn man daran denkt, dass es eine Goldmedaille ist, in der vielleicht der wichtigsten Disziplin nicht ganz so viel Geld. Christina Vogel, ehemalige Olympiasiegerin im Bahnrad, die fordert zum Beispiel 1 Million Euro für einen Olympiasieger, das Ganze auch noch steuerfrei. Was ist denn Ihre Meinung zu dieser ganzen Entlohnung?
Ich glaube, wir müssen nicht nur über Entlohnung reden, sondern wenn wir sehen, was in das System Spitzensport in Deutschland reinfließt und wenn man sieht, wer dann in so einem Medaillenspiegel über uns steht, die finanziell ganz andere Möglichkeiten haben, dann muss man sich fragen, ob das Geld richtig eingesetzt ist. Die Frage muss erlaubt sein, die muss man auch miteinander diskutieren. Und ich glaube, wir brauchen ein anderes Verhältnis zu Sport und Spitzensport im ganz Besonderen. Wir haben viel zu lange in der Diskussion uns eingehängt, die da immer hieß, naja, der Breitensport ist gut und dieser Leistungssport und dieser Leistungsdruck und all diese Geschichten. Und dann wundern wir uns, dass das eben dann auf einmal nicht mehr funktioniert. Man braucht einen guten Breitensport, so wie wir in Potsdam haben, damit in der Spitze was ankommt. Aber wir müssen verdammt nochmal beim Spitzensport auch gucken, dass dort Vorbilder produziert werden. Vorbilder für Kinder, für Jugendliche, die dann mal sagen, da will ich auch hin. Und genau deswegen nämlich dann in unsere Vereine gehen. Die müssen nicht alle Olympiasieger werden. Aber solange sie die Vorbilder haben, denen sie erstmal nacheifern und dann die anderen Effekte im Verein miteinander Sport machen, soziales Verhalten zueinander zu erleben, Teamgedanken zu nehmen. Wenn sie das mitnehmen, dann haben wir für die Gesellschaft eine ganze Menge Macht. Ich glaube, eine Diskussion über die gesellschaftliche Aufgabe von Sport und das gesellschaftliche Anerkennen von Sport, die tut bitter Not in der deutschen Gesellschaft.
Mhm. Stichwort Sport spielt ja bei uns auch eine große Rolle. Wir springen mal vom Olympiastützpunkt in die Berliner Vorstadt. Da steht der Lok-Sportplatz. Das Problem vielleicht ganz kurz zusammengefasst, gibt es schon ein bisschen länger. Der Platz gehört dem Bundeseisenbahnvermögen. Die wollen verkaufen und die Stadt will den Platz auch kaufen, um ihn zu erhalten. Allerdings nicht über dem Preis und genau das ist ja das große Problem. Vielleicht können Sie uns ein kurzes Update geben. Wie steht es um die Verhandlungen aktuell? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten?
Ja, die Kunst bei Verhandlungen ist ja, dass man sie möglichst nicht im Radio führt miteinander, sondern da, wo sie hingehören, nämlich in den dazugehörigen Ministerien. Und das machen wir auch an der Stelle. Aber es ist ein gutes Beispiel für das, was wir beide gerade vorher besprochen haben. Es ist ja eigentlich absurd. Wir haben in diesem Stadtteil in der Berliner Vorstadt keine größeren Sportplätze mehr als diesen. Mhm. Und müssen mit einer anderen öffentlichen Behörde hinter verschlossenen Türen darüber feilschen, ob der Sportplatz bleibt oder ob wir zu einem Höchstgebot in Millionenhöhe einen Sportplatz kaufen, Geld, was uns dann an anderer Stelle bei Wohnen und Ähnlichem fehlt, eigentlich eine absurde Debatte, wo ich jeden verstehe, der sagt, ihr könnt ja eine ganze Menge über Sport erzählen, aber solange ihr so eine Sache nicht miteinander in den Griff kriegt, habt ihr einfach ein ganz anderes Problem.
Das heißt also, die Verhandlungen laufen, aber ja, hinter verschlossener Tür quasi immer noch.
Genau.
Okay. Sie erinnern sich bestimmt auch, beim letzten Mal haben wir ja über die Beigeordnetenstelle von Herrn Hafesi gesprochen. Ab Ende September ist die ja vakant, diese Stelle. Das kam für Sie damals auch, haben Sie bei uns im Gespräch gesagt, relativ überraschend. Allerdings haben Sie auch schon angekündigt, dass es diesmal dann vielleicht nochmal ein bisschen länger dauern wird, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden, einfach weil eben auch die Zeit jetzt fehlt, das vorzubereiten. Konnte man sich denn im Rathaus mittlerweile, ich sag mal, so ein bisschen sortieren? Also wie genau wird zum Beispiel der Fachbereich, der sehr, sehr groß ist, ab Oktober aufgefangen? Und vor allem, wer ist dann für was zuständig?
Ja, bei solchen Sachen von Improvisation sind wir ja mittlerweile fast schon Meister, um mal in dem politischen Bild zu bleiben, obwohl wir es gar nicht sein wollen. Wir haben jetzt zügig die Ausschreibung vorbereitet, aber so ein Prozess dauert immer. Da muss dann erstmal ein externer Berater dazu genommen werden, nicht weil ich den wollte, sondern weil es die Entscheidung gab, es soll einen geben dafür. Dann wird der jetzt beauftragt und so ungefähr wird das ganze Verfahren ein knappes Jahr dauern. Heißt, wir müssen ein Jahr lang überbrücken. Dafür gibt es Regeln, das heißt, nach innen hin wird Brigitte Meier, die Sozialbeigeordnete, im Großteil die Bearbeitung mit übernehmen, gestützt ein Stück weit von Burkhard Exner. Wir sind eh gerade in der Haushaltsaufstellung, also passt es da sowieso gut. Und in der Außendarstellung werden sich das die beiden Kollegen und ich teilen, weil da ist gerade in den Bereichen Kultur, Sport, Jugend natürlich immer eine ganze Menge. Und da haben wir gesagt, da müssen alle mit ran.
Also quasi die gleiche Aufteilung wie damals nach Nuschau.
Genau. Mhm.
Ebenfalls ein riesiges Thema in Potsdam ist das Bauen. Das ist bekanntlich ja sehr teuer und wird vor allem auch immer teurer. Das ist jetzt ein bisschen komplexer, deswegen muss ich das natürlich auch kurz erklären. Also Sozialwohnungen können seit der Abschaffung der Wohngemeinnützigkeit nur noch durch Bauförderung entstehen. Allerdings reicht die Förderung mittlerweile eben nicht mehr aus, da die Baupreise immer schneller steigen, als die Förderung erhöht wird. Jetzt erreicht dieses Problem eben auch uns Potsdamer, besser gesagt die städtische Pro Potsdam. Bei ihr ist nämlich nach eigenen Aussagen der Bau von 1.509 Wohnungen nicht mehr sicher. Es gibt jetzt den Vorschlag, die Bauförderungskriterien so ein bisschen anzupassen und künftig private Bauherren außen vor zu lassen und nur noch Genossenschaften und kommunale Bauholdings zu fördern. Allerdings hat das Landesinfrastrukturministerium dem Vorschlag jetzt schon eine Absage erteilt. Deswegen frage ich relativ allgemein, was genau bedeutet das und die aktuelle Situation jetzt gerade für die Pro Potsdam?
Ich muss Radio Potsdam erstmal ein Kompliment machen. Ihr wisst ja, dass ich euch regelmäßig höre und wie Vera Dost das vorhin erklärt hat, müsste man einfach nur auf irgendeine Seite stellen und dann wüsste jeder, wo unser Hauptproblem momentan liegt. Und da ja eine klare Antwort gefordert wurde vorhin, gibt es die auch an der Stelle. Ohne die Wohnungsbauförderung könnten wir zwar bauen, aber es könnte sich keiner leisten oder es könnten sich nicht die leisten, für die wir eigentlich bauen wollen. Wir kommen momentan mit den Baukosten bei Quadratmeterpreisen so um die 21 Euro zum Teil raus. Das kann kein Mensch bezahlen. Mhm. Und deswegen geht es nur mit Förderung. Und deswegen gibt es auch nur zwei Möglichkeiten. Wenn der Topf gleich bleibt, dann muss man sich entscheiden, wen man fördern will. Und dann ist das Land am Zug zu sagen, wir wollen das eher mit kommunalen Unternehmen und Genossenschaften machen. Oder wenn man das nicht will, dann muss man den Topf erhöhen. Dazwischen gibt es nicht viel, weil sonst bleibt nur die dritte Möglichkeit, zu teuer oder gar nicht bauen. Schauen wir mal, was die Diskussion in den nächsten Wochen und Monaten betrifft. Wir haben ja eine Landtagswahl vor der Brust. Danach sind Koalitionsverhandlungen. Und das ist kein Potsdamer Problem mehr. Das ist mittlerweile ein Problem im gesamten Berliner Umfeld. Ich denke, der Druck in Richtung Landesregierung, da eine Lösung zu finden mit den Kommunen zusammen, der wird nochmal steigen, weil es ist, wie gesagt, kein Potsdamer Problem.
Jetzt haben Sie das gerade angesprochen, die Landtagswahl ist natürlich auch ein Thema bei uns. Heute in genau einem Monat ist es nämlich schon soweit, am 22. September. Diesmal geht es, wie gesagt, dann ums ganze Land Brandenburg. Man könnte denken, dass die Wahl dann nichts mit der Arbeit im Rathaus und mit Ihrer Arbeit zu tun hat. So ist es nicht. Ne? Also da gibt es wahrscheinlich neben dieser Bauförderung auch noch viel weitere Themen, die Sie im Landtag, sage ich mal, auch regelmäßig gerne verfolgen.
Ja gut, das würde jetzt tatsächlich den Rahmen sprengen, wenn wir alle Themen hier mal durchdeklinieren würden, die wir zusammen mit den Kollegen im Land machen. Sie sind ja zum Teil auch unsere Fachaussichtsbehörden. Zumindest was die Ministerien betrifft. Und gerade was die Etatverteilung anbetrifft, ist das Land und der Landtag für uns natürlich elementar. Da laufen die Fördermittel durch, da wird Prioritäten gesetzt, was Bildung und Schule betrifft, weil bei den vielen Dingen, die man Kommunen in den letzten Jahren, man muss leider schon sagen, aufgebürdet hat, angefangen Wärmewende, Klimawende, Verkehrswende, Wohnungsbau, wir haben es gerade angesprochen, Digitalisierung. Wir sind immer die, die es machen müssen am Ende des Tages. Und wenn man dann ins eigene Portemonnaie guckt und da eher Tränen in die Augen bekommt, dann muss derjenige, der das Ganze bestellt oder das Gesetz dazu macht, auch das Geld dazu verdammt nochmal dazu packen, weil sonst haben wir zwei Probleme. Entweder wir enttäuschen Bürgerinnen und Bürger, indem wir zwar groß sagen, wir machen eine Klimawende, aber sie gar nicht bezahlen können. Oder noch schlimmer, wir machen es einfach nicht, weil wir es nicht können. Und beides wäre Mist.
Das Problem ist ja an der Stelle auch, gerade Bauen kostet, wir haben das schon besprochen, Geld. Das kann man auch nicht einfach mal links liegen lassen für 2 Jahre und somit Geld sparen. Und da sind wir dann bei einem Thema, das ebenfalls sehr kontrovers ist. Und da darf Tommy dann gerne wieder mit einsteigen.
Meine Baustellen
sozusagen. Es geht um die Autofahrer.
Wir wissen ja, dass sozusagen in den Ferien immer mehr gebaut wird, weil viele natürlich auch in den Ferien sind und Urlaub machen. Aber kann man vielleicht jetzt schon eine Bilanz ziehen? Hat es sich gelohnt? Ist alles nach Plan gelaufen? Wir wissen ja, dass am Nachmittag immer viel, viel Verkehr ist. Aber können wir auch was Positives als Bürger daraus ziehen?
Also es ist ja eine Geschichte, die wir eigentlich jeden Sommer miteinander diskutieren können. Warum machen wir es erstmal? Auch da müssen wir vielleicht nochmal erklären. Wir haben in den Sommerferien so in etwa ein Drittel weniger Verkehr. Merkt man nicht, weil wir ja dann im Stau stehen. Aber ein Drittel weniger Verkehr, als wir sonst haben. Jetzt muss man sich vorstellen, das Drittel käme noch drauf und wir würden übers Jahr verteilt diese Großbaustellen machen. Dann würden wir in der Stadt mit so wenig Brücken wahrscheinlich noch an einigen Stellen mehr stehen und deutlich länger. Deswegen komprimieren wir das immer in den Sommerwochen, wohlweislich, dass das bei denen, die sich durch die Stadt bewegen, ich sag mal, ich wohne in Golm und arbeite in der Edisonallee, ich muss also über diese berühmt-berüchtigten Brücken auch drüber, nicht nur zu Freude führt, auch bei mir nicht. Also ich stehe genauso im Stau oder bin dann frustriert an der Stelle, wenn es deutlich länger dauert. Aber irgendwann müssen wir es machen, weil Menschen wollen vernünftige Straßen. Momentan sieht es ganz gut aus. Bin noch vorsichtig zu sagen, wir werden überall pünktlich fertig werden, aber momentan liegen wir in Plan und das ist das Wichtige, dass wir dann zu Ende der Ferien, wenn diese 30% wieder mitfahren, auch wieder ein bisschen Entspannung haben. Wenn es an der einen oder anderen Stelle noch Nacharbeiten gibt, wird man das sicherlich auch lesen und hören. Das wird dann journalistisch mit Sicherheit aufgearbeitet.
Ich denke auch, also wir sind ja am Puls der Zeit jeden Tag hier und 5 Minuten plus, ich glaube, das können wir uns alle mal einräumen.
Ich glaube, das richtige Wort ist ja in dem Fall dann Schadenbegrenzung. Ne? Also geht es darum, dann eben dann außerhalb der Sommerferien einigermaßen freie Straßen zu räumen.
Naja, wir tauschen ja immer zwischen zwei Themen. Im Sommer regen wir uns alle gemeinsam fröhlich darüber auf, dass wir im Stau stehen und den Rest des Jahres darüber, dass die Straßen nicht in einem ordentlichen Zustand sind. Das eine bedingt natürlich das andere. Wenn man Straßen machen will, muss man sie sperren.
Das ist so. Es ist so. Da kann man, glaube ich, einen Punkt hintersetzen. An der Stelle wollen wir uns bedanken bei Ihnen, dass Sie heute Morgen da waren. Sie haben einen vollen Terminkalender. Für Sie geht es gleich weiter in die Garnisonkirche zur Eröffnung. Da werden wir übrigens morgen früh darüber berichten, denn wir sind natürlich auch vor Ort. Also wenn Sie wissen wollen, was da heute abgeht, sowohl innerhalb der Kirche zur Eröffnung als auch draußen vor zur Gegendemo, dann sind Sie morgen früh in jedem Fall bei uns richtig. Mike Schubert war das, Potsdams Oberbürgermeister. Vielen Dank für Ihre Zeit heute
Morgen.
Vielen Dank.
Die Wache mache. Guten Morgen Potsdam, Brandenburg und Berlin. Die Wachermacher bei Radio Potsdam. Wir machen den Morgen zu Ihrem Morgen.